Nach einer Weile blieb Philipp stehen, weil sich vor uns ein Menschenauflauf gebildet hatte. Der ohnehin schon ohrenbetäubende Lärm wurde durch Getrommel verstärkt. Wie es schien, gab es hier was zu sehen. Neugierig schob ich mich nach vorn. Der Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit war leicht zu erkennen. Ein Mann in einem wallenden roten Gewand schritt über den Platz, mit huldvollem Lächeln nach allen Seiten nickend und winkend. Ein von Trommlern flankierter Diener ging ihm voraus und warf Münzen in die Menge, womit auch geklärt war, warum sich die weiter vorn stehenden Zuschauer ständig bückten und balkten und Jubelschreie ausstießen. Ein bewaffneter Begleittross schirmte den Mann in Rot vor der Menge ab, doch der schien die Nähe zum Volk zu suchen. Einer am Rande des Platzes knienden Frau, die ihre Hände zum Gebet gefaltet hatte, legte er in einer segnenden Geste die Hand auf den Kopf, und als eine andere Frau ihm ihr Baby entgegenhielt, malte er dem Kind ein Kreuzzeichen auf die Stirn. »Wer ist das?« wollte ich von Philipp wissen. Ich musste schreien, weil er mich bei dem Radau sonst nicht verstanden hätte. »Das ist der Kardinal«, rief er zurück. »Kardinal?« Es gab nur einen französischen Kardinal in dieser Zeit, von dem ich je gehört hatte. »Du meinst Richelieu?« vergewisserte ich mich. Philipp nickte, und ich rief mir ein wenig beklommen in Erinnerung, was ich über Richelieu gelesen hatte. Er war nicht nur ein Kirchenfürst gewesen, beziehungsweise war es immer noch, dies war ja seine Gegenwart, sondern auch ein mächtiger Staatsmann, vielleicht sogar mächtiger als der König, dessen oberster Minister er war. Er galt als ein mit allen Wassern gewaschener Intrigant und unterhielt ein riesiges Netz von Spionen, die überall in Europa für ihn arbeiteten. In dem Roman »Die drei Musketiere«, der angeblich auf Tatsachen beruhte, war er der verhasste Gegenspieler der Königin und damit gleichzeitig der Feind des Helden D'Artagnan, der die Königin verehrte und für sie sein Leben gegeben hätte. Neugierig betrachtete ich das schmale, eher durchschnittliche Gesicht über dem Seidenkragen, der sich blütenweiß von dem leuchtenden Rot abhob. Ich hatte sein Geburtsjahr nicht mehr im Kopf, aber er musste ungefähr 40 sein. Mit dem gepflegten Spitzbart und dem akkurat gestutzten Haar unter dem Kardinalshut ähnelte er eher einem Buchhalter als einem kirchlichen Würdenträger. Seine Kleidung und seine segnenden Gesten deuteten zwar auf seinen geistlichen Stand hin, doch irgendwie schien das zu seinem Auftritt zu gehören. Es wirkte kalkuliert. Und es erinnerte mich daran, dass kirchliche und weltliche Macht in dieser Zeit noch nicht getrennt waren. Sogar die Päpste unterhielten eigene Heere, nahmen an Kriegen teil und bestimmten, wer Kaiser oder König wurde. Nur so ließ sich erklären, dass ein Kardinal auch Minister sein und dem König sagen konnte, wo es lang ging. Meist ließen die Männer sich in dieser Zeit nicht zum Priester weihen, um Seelsorge zu betreiben, sondern um beruflich vorwärts zu kommen. Die Kirche war das perfekte Sprungbrett für eine politische Karriere.
»Niemand in Paris tut einen Schritt, ohne dass der Kardinal darüber Bescheid weiß«, rief Philipp mir über die Schulter zu. »Und der Kardinal tut in Paris nie einen Schritt ohne seine Leibgarde.«
Er wirkte entnervt. Als ihm mein Geldstück direkt vor die Füße rollte, bückte er sich nicht danach, sondern kickte es verächtlich weg. Allem Anschein nach gehörte er nicht zu den Bewunderern Richelieus. Unwillkürlich hob ich die Hand und rieb mir den Nacken. In der Hitze hatte ich angefangen zu schwitzen und das Lederband des Beutels scheuerte auf der Haut. Doch das Jucken ging vom Reiben und Kratzen nicht weg. Im Gegenteil, es wurde stärker, bis es brannte. Erschrocken hielt ich die Luft an und sah mich hektisch um. Jemand beobachtete mich. Ich spürte es genau, und das Jucken war der Beweis, dass von diesem jemand Gefahr ausging. Die Leute drängten nach vorn und jubelten dem Kardinal zu, aber von denen stach keiner besonders hervor. Bis ich im Bruchteil einer Sekunde ein Gesicht auftauchen und wieder verschwinden sah, das mich entsetzt nach Luft schnappen ließ. Ich hatte ihn sofort wiedererkannt, obwohl ich ihn, genau wie beim ersten Mal, nur für einen Augenblick gesehen hatte. Es war der Mann mit der Baskenmütze, der im Jahr 2011 unten vor meinem Hotel gestanden und zu mir heraufgeschaut hatte. Und jetzt war er hier. Ein Zeitreisender. Verstört reckte ich den Kopf und scannte die Menge mit meinen Blicken, doch der Fremde blieb verschwunden. Das Jucken hörte trotzdem nicht auf. Er musste also noch irgendwo in der Nähe sein. Der Zug mit dem Kardinal bewegte sich derweil weiter. Eskortiert von seiner Garde, spazierte Richelieu vorbei, ließ Münzen ins Volk werfen und sich dafür bejubeln. Hinter ihm begann die Menge sich aufzulösen, die Leute gingen wieder ihrer Wege. Ich war froh, dass wir unseren Weg fortsetzen konnten, nur weg von hier. Philipp schob sich durch das Gedränge und ich wollte mich ihm gerade anschließen, als einer der Musketiere aus der soeben vorbeimarschierten Nachhut meine Aufmerksamkeit weckte. Er war groß und athletisch gebaut, mit breiten Schultern und muskulösen Oberschenkeln. Er trug einen federgeschmückten, ins Gesicht gezogenen schwarzen Hut, polierte Stulpenstiefel über den üblichen Kniehosen und einen Umhang mit einem aufgesteckten weißen Kreuz. In seiner Armbeuge ruhte ein Gewehr, während seine freie Hand nachlässig über dem Knauf seines Degens hing. Mein Herzschlag beschleunigte sich. Ich hatte das Gesicht des Mannes nicht gesehen. Er war schon an mir vorbeigegangen. Aber jede Bewegung, jeder Schritt von ihm räumten mögliche Zweifel aus, bevor sie überhaupt entstehen konnten. Als er den Kopf hob und zur Seite drehte, sah ich sein Profil. Er hatte sich einen Bart wachsen lassen. Das war sehr ungewohnt. Doch davon abgesehen war er derselbe wie immer. Ich hatte mich nicht getäuscht. Glückliche Erleichterung durchflutete mich. Das Gefühl der Freude war so intensiv, dass ich nicht an mich halten konnte. »Sebastiano!« schrie ich, während ich mich nach vorn schob und mit beiden Armen winkte. »Hier bin ich! Sebastiano!« Der blöde Translator machte ein französisch klingendes »Nasales Sebastian« daraus. Doch das war nicht der Moment, kleinlich zu sein. Am liebsten hätte ich laut gejubelt. Endlich hatte ich ihn wiedergefunden.